I've been caught by this feeling. I've been caught by this feeling. It's calling me into the void. I've nothing to believe in and nothing to call my own. I've been caught by this feeling. I've been caught. I recall. I've been caught. I'm not afraid to die. cold, I've been cold. Caught by this feeling. Cold, I've been cold. Cold, I've been cold. Into the void.
Moin allerseits, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Folge 102 von Radio Yawns. Und das, was wir gerade gehört haben, ist eine Band oder Musikerkollektiv, wie sie sich selbst beschreiben, namens Feathered Sun mit dem Song Bulbo aus dem Jahr 2017. Und meines Wissens haben die noch kein Album gemacht. Es gibt ein paar EPs, ein paar Songs, bisher leider auch nur als Streaming verfügbar. Was ein bisschen schade ist, weil die ein paar Sachen haben, die ich so genial finde. Das hätte ich wirklich gerne mal auf Vinyl. Wie gesagt, Bulbo habe ich jetzt gespielt und da sind ganz viele unterschiedliche Musiker beteiligt, im Wesentlichen aus Deutschland und Peru. Ja, was haben wir? Wir haben Juni mittlerweile und der Juni hat sich gleich mal bei mir vorgestellt mit ganz vielen Preiserhöhung, also alles wird teurer. Jetzt fange ich auch schon so an. Alles wird teurer, aber es ist wirklich krass. Das Lager wird teurer um 10%. DHL hat, glaube ich, die dritte Preiserhöhung. Ich habe letztens schon davon gesprochen. Jetzt schicken sie wieder eine Preiserhöhung. Grundsteuer. Unsere schöne Gartenstadt Hahn hat sich einfallen lassen, den Hebesatz mal ganz amtlich um 30% zu erhöhen. So dass die Grundsteuer auch richtig satt teurer wird. Und den Vogel abgeschossen, Trommelwirbel, hat tatsächlich Pickdrop. Von denen habe ich eine Preiserhöhung von 80% bekommen. Da war ich tatsächlich auch ein bisschen sickig und habe denen geschrieben. Das ist natürlich irgendwie, weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Also jedenfalls nicht viel. Und sind ja alles immer nur ein paar Euro. Aber ein paar Euro hier, ein paar Euro da, das läppert sich und deswegen werde ich dann jetzt leider in Zukunft wohl ohne Pickdrop auskommen müssen. Schade, schade, schade. Stellt euch mal vor, irgendwie passt das so ein bisschen. Nee, es passt sogar ziemlich gut. Stellt euch mal vor, euch gehört das älteste Unternehmen der Welt. Eure Vorfahren haben in dieser Zeit, wie dieses Unternehmen besteht, unfassbare Reichtümer angehäuft. Damit seid ihr, ich sag mal, tausendfacher Milliardär. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber so ungefähr in die Richtung, in die Kategorie muss das gehen. Wie heißt denn das, wenn man mehr als Milliarden hat? Sind das dann Billionen? Also ihr seid Billionär oder Billiardär. Geht das dann so weiter? Ja. Ihr besitzt also Fantastilliarden. Ihr könnt euch das vorstellen. Und ihr versteckt diesen Reichtum aber nicht. Ihr besitzt Paläste auf der ganzen Welt, die durch ihren Prunk, den die diese Paläste haben, jedes Jahr Millionen von Besuchern anlocken. Und ihr seid aber auch stolz darauf, was ihr habt und ihr zeigt es und ihr organisiert regelmäßig Spendenaktionen, bei denen ihr aber nicht selber spendet, sondern ihr lasst von den Besuchern eure Paläste spenden. Ja. So seid ihr drauf. Stellt euch das mal vor. Und weil ihr denkt, dass das ja alles, wenn schon so viele Besucher kommen und das mit diesen Spenden, das reicht eigentlich auch nicht mehr, habt ihr die glorreiche Idee, künftig einfach Eintritt zu nehmen für eure Paläste. Und ihr denkt, ja, aber das ist ja völlig bekloppt. Wer macht das denn? Die Kirche macht das. Die Kirche. Im Kölner Dom könnt ihr ab 1.7. nicht mehr rein, gratis, sondern das kostet Eintritt, 12 Euro. Es sei denn, ihr betet, da müsst ihr aber einen Seiteneingang nehmen, ansonsten kostet Eintritt im Kölner Dom, 12 Euro. Interessanterweise wird es im Radio auch irgendwie damit argumentiert, dass das ja in anderen Ländern auch üblich ist und dass man ja in die Notre Dame und so weiter auch Eintritt zahlen muss. Und es wird damit argumentiert, dass die Instandhaltung dieser Kirchen ja auch Geld kostet. Nochmal, Also, muss das mal sacken lassen. Ich finde das krass. Also, ne, wenn ihr das nächste Mal Köln besucht, Kölner Dom, schön in die Schlange stellen und 12 Euro Eintritt zahlen. Und glaubt mal ja nicht, ne, ich habe euch ja erzählt, oder habe ich das hier erzählt, oder habe ich das auf Instagram, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Rabatt bekommen, weil ich jetzt offiziell Ü60 bin, durfte ich in Prag für die Hälfte den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Das kann ich mir beim Kölner Dom abschminken. Egal wie alt ich bin. Und wenn ich 120 werde, da zahle ich den vollen Preis. So schaut's aus. Ja, was haben wir noch? Ich habe was ganz Interessantes gelesen. Und das finde ich spannend. Ein Begriff, den kannte ich nicht. Mehrheitsparadoxon. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, also, wie soll ich das mit meinen Worten erklären? Es gibt ganz viele Menschen momentan in unserer Gesellschaft, die fühlen sich in der Minderheit. Und zwar immer dann, wenn sie sich anschauen, was so im Internet los ist und vor allen Dingen auf Social Media los ist und wenn sie sich die Kommentare durchlesen. Und ich habe ja auch so mal, ich nenne es ja immer liebevoll die Kloake unserer Gesellschaft, Social Media. Und man bekommt unweigerlich den Gedanken, alle bekloppt, nur ich nicht. Aber ganz so ist es gar nicht. Es ist nämlich so, dass die breite Mehrheit ja nicht auf Social Media ist oder wenn sie dort ist, nicht solche komischen Sachen schreibt, sondern wenn überhaupt nur konsumiert. Und das führt so ein bisschen zu dem Thema, dass diese laute Minderheit die gefühlte Mehrheit wird. Und eigentlich diejenigen, die in der Mehrheit sind, das Gefühl haben, sie sind in der Minderheit. Das nennt man Mehrheitsparadoxon. Und da könnte man jetzt einen Abend lang ganz wunderbar drüber referieren. Ich muss das auch mal so ein bisschen noch weiter sacken lassen, weil das zeigt mir so ein bisschen das Problem in vielerlei Hinsicht, was wir aktuell haben, in unserer Gesellschaft auch, dass die vernünftige Mitte einfach nur ein bisschen selbstbewusster vielleicht wieder auftreten sollte. Wir haben das im Kleinen gesehen und jetzt höre ich schon wieder diese Stöhner und diese Juchzer, wenn ich sage, ich habe das ja hier schon, glaube ich, 2-3 Mal erzählt, dass meine absolute Lieblingssendung im deutschen Fernsehen Let's Dance ist, weil ich ja selber ein verhinderter Star-Tänzer bin. Hab selber mal getanzt und dann ging die Hüfte kaputt. Naja, wie es so ist. Schaue ich mir gerne an, tanzen. Und da hat jetzt also jemand gewonnen. Völlig zu Recht, wie ich finde, weil sie einfach am besten getanzt hat. Die aber, ja, wie soll ich sagen, in den Kommentarspalten auf Facebook und Instagram richtig Lack gekriegt hat. Also da wurde kein gutes Haar an ihr gelassen und es war ganz klar, es muss der eine werden und es darf auf gar keinen Fall sie werden. Und dann ist es sie ist aber geworden. Und jetzt wundern sich alle, die da rumgehatet haben. Wie kann es eigentlich sein, dass die jetzt die meisten Anrufe hat, weil hier waren doch alles nur negative Kommentare. Hat ganz viel mit diesem Mehrheitsparadoxon zu tun. Also allein die Tatsache, dass eine Kommentarspalte immer nur in eine Richtung geht, bedeutet eben nicht, dass das die Mehrheit darstellt. Irgendwie finde ich das ein bisschen tröstlich. Richtig toll fand ich eine Nachricht, die ich bekommen habe. Das war eine Mail aus der Schweiz und die fing folgendermaßen an. Sehr geehrter Herr Jorns, ob Sie es glauben oder nicht, eine KI hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Also in diesem Moment hatte er mein ganz großes Interesse, weil das ausgerechnet KI mich empfiehlt, finde ich natürlich schon super spannend. Er schreibt weiter, ich habe bereits einige Fotografie-Workshops besucht, leider meist ohne wirkliche Erkenntnisgewinn. Oft fehlt ein gemeinsames Ziel, echte Auseinandersetzung und Leidenschaft. Viele Teilnehmer erwarten Bedienungsanleitungen statt Entwicklungen. Man bleibt in der Komfortzone und genau das suche ich nicht. Das beste Learning hatte ich bisher in einem Kurs für experimentelles Schreiben. Dort ging es darum, Grenzen zu sprengen und die neuen Wege zu finden. Seitdem denke ich, so etwas müsste es für die Fotografie geben. Laut KI gibt es genau einen, der so arbeitet, nämlich Sie. Halleluja, dass ich mal, also der KI mal nicht widerspreche, finde ich schön. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Habt ihr auch schon mal eine KI gefragt in solchen Dingen? So nach dem Motto, ich will mal anständig essen gehen, empfehle mir mal ein Restaurant. Oder ich will mal, wie gesagt, einen Fotografie-Workshop machen. Wen könnte ich denn da nehmen? Finde ich ja verrückt. Aber irgendwie muss ich sagen, insgeheim habe ich mich ein bisschen gefreut. Denn tatsächlich ist ja mein Workshop-Programm hat tatsächlich einen völlig, was heißt völlig anderen Ansatz. Also offensichtlich ist er ja völlig anders. Ich halte ihn ja für ganz normal. Aber das war schön. Jetzt habe ich ein ernstes Thema. KI. KI, wie gesagt, in dem Fall muss ich die KI mal loben. Es gibt ganz wunderbare Einsatzgebiete für KI, habe ich schon gesagt. In der Kunst, bitte nicht. In der Fotografie, bitte nicht. Zumindest nicht für mich. In der Musik, bitte auf gar keinen Fall. Und nach der letzten Folge von Radio Jons, Nummer 101, hatte ich eine Zuschrift von Raffaela, die sagte, Mensch, sag mal, dieser eine Song, von Caleb Rains, das ist doch KI, oder? Und da war ich erstmal in Schockstarre, weil das eine der wenigen Songs war, die ich in letzter Zeit gespielt habe, die ich nicht selber besitze auf Vinyl. Ne? Eben wie auch Feathered Sun, Bulbo besitze ich nicht auf Vinyl, weil es gibt es noch nicht auf Vinyl. Also wenn ich das habe, dann weiß ich, nee, es ist jetzt nicht KI. Bei Caleb Rains, dann habe ich erstmal ganz schnell gegoogelt. Und nicht so richtig, also ich habe weder Bestätigung noch Dementi gefunden, also irgendwie finde ich relativ wenig darüber. Es bleibt so ein Geschmäckle. Bin jetzt aber seitdem auf der Hut und recherchiere lieber nochmal mehr, bevor, also das will ich jetzt auf gar keinen Fall, dass mir das passiert, dass ich hier in Radio Jorns KI-Musik spiele. Aus ganz vielen unterschiedlichen Erwägungen, ihr könnt das sicherlich nachvollziehen. Und beinahe wäre es jetzt doch passiert. Hört doch bitte hier gerade mal rein.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai?
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Fais au moins mille fois que j'ai
compté mes doigts. Hey.
Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, papa, où t'es?
Klingt ganz cool, oder? Ja, aber scheiß. Ist KI. 100% KI. Einer der meistgestreamten Songs aktuell, was ich eben als großartiges Cover von Stromae's Song entdeckt hatte, vor kurzem. Entdeckt ist gut. Es lief irgendwo im Radio. Und dann habe ich es einfach shazamt und dachte, hey, cool. Cooler Song, spiele ich in der nächsten Folge Radio Jorns und einfach nur dadurch, dass ich ein paar Infos mir noch zusammensuchen wollte, bin ich darauf gekommen, dass das KI ist und das Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wie ich damit künftig umgehen soll. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn ich nur noch das spiele, was ich selber auf Platte habe, oder ich konzentriere mich einfach auf den alten Kram, weil damals gab es noch kein KI. Es ist irgendwie nicht schön. Ja, der Song, man könnte ja auch sagen, und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, es ist scheißegal, wie das entstanden ist. Klingt gut, super, stört mich beim Bügeln. Machen wir weiter. Nee, also das sind jetzt einfach grundsätzliche Erwägungen und ich bitte da um Nachsicht. Das wollen wir hier nicht. Ich habe ein wunderschönes Gegenbeispiel. Und das war so eine tolle Erfahrung. Ich war ein paar Tage in Berlin zum Fotografieren für mein neues Projekt und am letzten Tag mache ich das, was ich eigentlich immer mache. Ich suche noch einen Plattenladen und habe einen gefunden, den ich noch nicht kannte. Das war eine coole Sache, weil das so ein Vinyl-Café nannte sich das auch. Draußen saßen die Menschen, haben Espresso geschlürft und drinnen konnte man Platten kaufen. Und da habe ich mich dann auch erstmal nach Lust und Laune so ein bisschen ausgetobt. Das waren also alles Secondhand. Und das allermeiste Zeug, das kannte ich auch nicht. Aber dann gehe ich ja auch schon mal hin und kaufe nur nach Cover oder so. Und da der Typ dahinter am Tresen, der war so cool, dass ich ihm sagte, der hat dann auch jede Platte irgendwie kommentiert, die ich gekauft habe, die ich ihm da hingelegt habe. Und da dachte ich, weißt du was, was ich ja immer gern mache, würde ich jetzt hier und heute gerne auch machen, such mir doch mal eine Platte raus, die ich heute unbedingt mitnehmen muss, weil du sagst, die ist es. Ich höre mir die auch gar nicht an, einfach mal so eine Empfehlung. Darfst von da hinten alles nehmen, nur keinen Hip-Hop-Rap, da bin ich so ein bisschen raus, aber ansonsten, und dann rief er von hinten noch rüber, sag mal, darf es auch instrumental sein? Und dann sag ich, klar, gerne sogar. Und dann kam er und brachte mir eine Platte, da stand drauf The Incredible Bongo Band. Und er schwärmte und er sagt, das ist der absolute Hammer und das ist total cool und hier besonders die beiden Songs und das wirst du gut finden, wirst du lieben. Naja. Ich habe mir das dann zu Hause angeguckt und festgestellt, dass ich überhaupt keine Jahreszahl auf dieser Platte drauf war. Das ging sogar so weit, dass ich mit Discogs meiner App, weil ich das ja mittlerweile auch so ein bisschen katalogisiere, meine Sammlung, habe ich diese Platte zwar gefunden, aber mit dem Vermerk, dass das keine offizielle Pressung ist. Die ist eigentlich nie offiziell erschienen. Und ansonsten auch keine weiteren Angaben. Und da war mein Interesse natürlich so richtig geweckt. Und ich habe das Ganze gegoogelt und ich habe tatsächlich auch was gefunden. Und ich habe sogar auf Apple Music diese Band gefunden mit irgendeiner Best-of-Zusammenstellung. Nicht mit diesem Album, aber mit dem Best-of. Die Auflösung ist wie folgt. Das Album muss aus dem Jahr 1973 sein. Diese Band gab es nur 2 Jahre, nämlich von 1972 bis 1974, ist entstanden von oder gegründet worden von einem US-amerikanischen, Produzent, Michael Weiner hieß der, und der brauchte für einen Film, dieser Film hieß Das Ding mit den zwei Köpfen, keine Ahnung, klingt klassischerweise eher nach B-Movie, brauchte er noch einen Song oder 2 Songs. Und dann hat er mit ein paar Studiomusikern 2 Songs gemacht und auf diesen Soundtrack draufgepackt. Und das war dann so stark nachgefragt, dass sie das Ganze noch als 7-Inch Single veröffentlicht haben, die reißenden Absatz fanden. Und davon ermutigt, haben sie dann gesagt, okay, machen wir ein Album. Das lief dann schon nicht mehr so gut und und dann ging das auch relativ schnell dahin. Die haben im Prinzip da haben Leute gespielt, die zufällig gerade in der Nähe waren, die zufällig im Studio waren und Lust hatten. Also es ist noch nicht mal, es ist unglaublich, dass sowas tatsächlich gegeben hat in den 70er Jahren. Es ist nicht genau überliefert, welche Musiker jetzt an diesem Album eigentlich beteiligt waren. Das Besondere ist, jetzt könnte man sagen, okay, verschwunden in der Geschichte, One-Hit-Wonder, wenn überhaupt. Die haben aber mit dieser Platte eine Steilvorlage geliefert für etwas, was sie gar nicht haben kommen sehen. Es gibt einige, die nennen das, was ich jetzt gleich spiele, die Nationalhymne des Hip-Hops. Warum? Es gehört zu den am meisten kopierten, zu den am meisten gesampelten Stücken der Hip-Hop-Geschichte. Die ganze Hip-Hop-Musik basiert laut einigen Musikern eigentlich auf dem, was ihr jetzt gleich hört, die Geburtsstunde des Hip-Hops bei Minute 2 Minuten 20 Sekunden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das, was ihr hört, ist noch nicht mal das Original gleich. Das Original, diese Songs Apaches aus dem Jahr 1960 von den Shadows. Und die Incredible Bongo Band hat aber eben was ganz Eigenes draus gemacht. Und ja, das spiele ich jetzt. Viel Spaß damit. Ha! Ist das geil oder ist das geil? Der Hammer. Apache von Incredible Bongo Band. Und wenn man so hört, tatsächlich diese Passage ab 2 Minuten 20 Sekunden, Legionen von Breakdancern haben, glaube ich, genau zu diesem Stück performt. Unfassbar. Und wenn man jetzt noch weiß, wie die damals die Musik eingespielt waren, der Michael Weiner hat das irgendwann mal erzählt, dass die bis zu 2 Stunden gejammt haben und am Stück, und dann hat er anschließend einfach daraus so, ich sag mal, radiokompatible Stücke rausgekürzt und das auf Platte gepresst. Der Hammer. Handgemachte Musik und damit genau das Gegenteil von KI. Ist das nicht wunderbar mit all der Imperfektion, die man da auch bei dieser Aufnahme hört? Und es war echt ein Traum. Also auch diese Platte ist ja Secondhand. Ich habe die zwar vorher schon ordentlich gereinigt, gewaschen und dann aufgelegt und kleine Knackser und dann haut einem das dann aus. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Und dann kam das. Das ist so, ich fühlte mich wie so ein kleiner Junge im Spielzeugladen. Großartig. Einfach großartig. Großartig war auch, schöner Übergang, die Ausstellung von Anton Corbijn, Entschuldigung, Frau Schmalz, in Berlin. Die habe ich natürlich, die Zeit hatte ich mir genommen, anzuschauen in der Fotografiska. Bisher habe ich immer Fotografiska gesagt und ich weiß jetzt, dass ich das immer falsch ausgesprochen habe. Das wird Fotografiska ausgesprochen, Entschuldigung. So, ja, 15 Euro, das ist dann auch ein Wort, also auch vielleicht ein kleines bisschen teurer als die eine oder andere Ausstellung. Dennoch sage ich, lohnt sich, ist toll gemacht. Also auch diese Ausstellung kannte ich schon so, sogar noch umfangreicher. Überlege gerade, wo ich die gesehen habe, zusammen mit Annette. Die ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber eben anders. Das ist ja so dieses Typische bei der Fotografiska, dass die Ausstellungsräume viel dunkler sind und ein ganz anderes Ambiente haben. Und ich denke, dass man, das habe ich schon häufiger gesagt, sich ein und die gleichen Bilder einfach mal in unterschiedlichen Räumen auch anschauen sollte, weil sie sich in der Wirkung verändern. Was toll war, dass es einen Raum gab, in dem Musikvideos von Anton Corbijn, die Corbijn in den letzten zig Jahren gedreht hat, gezeigt wurden. Also ein paar Trailer seiner Kinofilme, aber eben auch 12 oder 14 Musikvideos. Die habe ich mir alle am Stück angeschaut. Und die meisten kannte ich. Enjoy the Silence von Depeche Mode zum Beispiel oder One von U2. Aber es gab auch so ein paar Sachen, die mich unglaublich die neu für mich waren, die mich unglaublich inspiriert haben. Das hat man ja manchmal. Also es gibt den Song Electrical Storm von U2, den ich grundsätzlich ganz gut finde. Das Video dazu kannte ich noch nicht. Und als ich so dieses Video auf mich wirken lasse, allein diese Bildsprache und diese Stilmittel, die Corbijn da verwendet, haben mich so inspiriert für eins meiner kommenden Projekte. Das passiert mir gerade bei Musikvideos immer wieder. Ist ein bisschen schade, dass die so aus dem Bewusstsein vieler rausgekommen sind, weil sie ja nicht mehr im linearen Fernsehen laufen, schon lange nicht mehr. Nicht jeder guckt sich regelmäßig Musikvideos auf YouTube an, aber hier und da sei das tatsächlich empfohlen. Ein Video ist mir besonders aufgefallen, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Song schon mal gehört habe, aber ich habe nach wenigen Takten erkannt, welche Band dahinter stecken musste, und ich wusste nicht, dass Corbijn für die auch schon tätig war. Die Rede ist von Arcade Fire. Ich habe die, bin mir nicht sicher, ob ich sie schon mal gespielt habe. Wenn nein, ist das eine große Sünde, weil ich die sehr, sehr mag. Ist eine kanadische Band und die haben ganz tolle Alben gemacht. Also das Debütalbum gehört tatsächlich in jeden Plattenschrank, aber eben auch das Album Reflektor aus dem Jahr 2014. Debütalbum Funeral, unbedingt mal reinhören. Reflektor aus 2014 kam ein paar Jahre danach. Und das Titelstück daraus, das ist wirklich grandios, insbesondere, also auch das Video kann man sich dazu anschauen, aber natürlich funktioniert das auch ohne Video. Und wenn man ganz genau hinhört, hört man, das ist relativ lang jetzt, der Song, der jetzt kommt, so 7 Minuten. Und bei knapp 5 Minuten hört man niemand Geringeren als David Bowie singen, der nämlich ein großer Fan der Band war und die eines Tages mal im Studio besucht hat während der Plattenaufnahmen. Und da waren sie gerade dabei, diesen Song abzumischen, und er sagte, hey, das ist einfach zu gut, ich glaube, ich klaue den und mach den zu meinem eigenen. Und dann natürlich aus Spaß, und dann hat die Band erwidert, hey, wir haben guten Kompromissvorschlag, sing doch einfach eine Songzeile für uns in diesem Song mit ein, dann mischen wir das damit rein, und so ist es dann gekommen. Also, Herrschaften, hier ist Arcade Fire mit Reflektor aus dem Jahr 2014. Viel Spaß.
Of a reflection, of a reflection, of a reflection.
Was für ein großartiger Song, Reflector von Arcade Fire aus dem Jahr 2014 und auch hier ganz viel Percussions mit dabei. So, jetzt hatten wir ganz viel Musik, ein bisschen Fotografie, habe ich aber auch noch fotografische Themen. Und zwar wurde mir von einem Workshop-Teilnehmer ein Link zugespielt. Da geht es um das Thema Street-Fotografie. Die sehr geschätzte Kollegin Pia Parolin hat da ein Statement in ihrem Blog geschrieben, was ich quasi mal zur Diskussion stellen möchte. Da sind viele Themen drin, die uns Fotografen und Fotografinnen natürlich in der aktuellen Zeit bewegen. Sie schreibt, Streetfotografie hat sich verändert. Das Gesicht im digitalen Raum ist nicht mehr nur ein Bild vom Ausdruck oder Menschlichkeit, sondern es liefert biometrische, identifizierbare Daten. Dadurch verschiebt sich das ethische Gewicht der Veröffentlichung. In dem Moment, in dem ich ein Gesicht hochlade, ist es nicht mehr Teil eines flüchtigen Straßenmoments. Es kann gefunden, geteilt, aus dem Zusammenhang gelöst und mit Systemen verknüpft werden, die ich als Fotografin nicht kontrollieren kann. Und für mich ist das der Wendepunkt. Ich glaube nicht mehr, dass das identifizierbare Gesicht als digital lesbarer Datensatz heute noch zu rechtfertigen ist. Das bedeutet nicht, dass ich aufhöre, Menschen zu fotografieren, aber ich möchte andere Wege finden, um menschliche Präsenz, Spannung und Poesie sichtbar zu machen. Weniger über das frontal lesbare Gesicht, mehr über Beziehungen, Spuren, Konstellationen, Lichtrhythmus und die visuelle Sprache der Stadt selbst. Ich empfinde das nicht als Verlust, sondern als Herausforderung. Gute Fotografie war nie nur Wiederholung, sie war immer auch die Fähigkeit, auf die Veränderungen der Welt zu reagieren. So, was dahinter steckt, ist ja jedem klar und eigentlich ist es, also das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass das ein relativ aktuelles Statement ist, weil letztendlich haben wir das Thema seit Scharfstellung der DSGVO, das eigentlich beschäftigt uns das jetzt schon 10 Jahre, dass wir ja eine Rechtsprechung haben, die der Streetfotografie eigentlich massiv entgegenspricht und vorher fragen und dann ein Bild machen, so wie es die DSGVO will, ist ja genau das Gegenteil von Streetfotografie. Da sind wir uns ja drüber einig. Jetzt haben wir aber noch natürlich die Verschärfung, die ganze Problematik, die durch die ganzen Deepfake-Geschichten hinzukommen, nicht zuletzt durch die Geschichte mit Christian Ulm, die durch Social Media gegangen ist. Hat auch nochmal das Bewusstsein verstärkt dafür, was man eigentlich alles machen kann, wenn einfach mal Bilder von einem selbst im Internet aufgetaucht sind. Genügend kriminelle Energie vorausgesetzt. Nun ja, das allerdings, das jetzt dazu führen soll, dass wir das dann eben nicht mehr machen im vorauseilenden Gehorsam, wenn man so will, und gänzlich ausklammern die Möglichkeiten, die uns das Kunsturhebergesetz, also die Ausnahmen, die uns das Kunsturhebergesetz ja liefert und so richtig, richtig klar durch höchstrichterliche Urteile, ist ja auch noch gar nicht, wo das Ganze hinführen wird im Ernstfall. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich bin selbst ein großer Anhänger dessen, was Pia hier meint, wenn sie sagt, jetzt nicht mehr die frontalen Gesichter, sondern eben in anderer Form, also indem du die Menschen von hinten fotografierst. Was ist denn mit diesem Frosch, der will heute nicht raus? Die Menschen von hinten unscharf in Schatten legen und so weiter und so fort. Mag ich auch sehr gern. Allerdings führt das auch so ein bisschen dazu, dass man so etwas jetzt nur noch sieht. Und da stelle ich mir die Frage, kann es das tatsächlich sein, dass man in 50 Jahren, wenn man sich die Bilder aus dem Jahre 2025, 26 und folgende anschaut, du siehst keine Menschen mehr, keine erkennbaren Menschen mehr auf den Fotos, sondern alle sind sie unscharf, es sei denn, man ist in New York und in London, das gilt ja, glaube ich, gleichermaßen, diese Ausnahmeregelung, da kannst du ja immer noch fröhlich und frei. Kann ja nicht sein, dass die ganze Branche, die ganze Street-Fotografie-Szene jetzt immer nur nach New York fliegt, um da in aller Freiheit Aufnahmen zu machen. Also, ich finde das ein diffiziles Thema. Ich finde auch nicht, dass wir jetzt unnötig als Fotografen und Fotografinnen die Schere im Kopf derart anlegen müssen. Ich bin unbedingt dafür, sagen wir mal, mit einem ausgewogenen und gut kalibrierten ethisch-moralischen Kompass unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist für mich das Thema. Und eben nicht Fotos zu machen, wie Bruce Gilden sie zum Beispiel macht. Ich war ja in der Fotografiska und eine Etage über Corbijn war eine Ausstellung von Bruce Gilden und die habe ich mir nicht angeschaut, weil ich aus diesen Gründen, weil ich diese Herangehensweise mit die Kamera den Menschen ins Gesicht halten mit Blitz und die quasi abschießen auf der Straße. Da verstehe ich, wenn sich die Menschen belästigt fühlen. Ich würde nie einen Menschen fotografieren, der das erkennbar nicht will. Ich würde nie einen Menschen fotografieren in irgendwelchen kompromittierenden Situationen. Ich würde nie das fotografieren, was ihn vielleicht lächerlich aussehen lässt. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich meine Bilder nicht im Internet veröffentliche, was sicherlich ein wichtiger Aspekt ist. Es schützt mich nicht vor den Regularien des DSGVO, das ist mir durchaus bewusst, aber die Folgen sind natürlich andere. Ob du die Bilder jetzt einfach nur irgendwann mal deine schönsten Bilder abdruckst in Form eines Bildbands oder in einer Ausstellung oder ob sie im Internet herumschwirren mit all den Folgen, die so etwas haben kann. Ich persönlich würde es schade finden, und jetzt greife ich einfach ins hohe Regal, wenn es künftig nicht mehr solche Bilder wie die von Cartier-Bresson oder auch Vivienne Mayer gibt, weil das halte ich für einen ganz wichtigen Teil der Kultur. Und jetzt einfach zu sagen, DSGVO und all diese grundsätzlichen zusätzlichen Überlegungen, damit sägt man meines Erachtens einen ganz wichtigen Ast der Fotografie ab, nämlich dann ist die Street-Fotografie tatsächlich tot. Damit ausgerechnet ein Teil der Fotografie, der für Authentizität steht und damit doch dieses wunderbare Gegengewicht zu künstlicher Intelligenz. So, das war Zhu. Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. ZHU. Ein amerikanischer DJ und Musiker mit chinesischen Wurzeln. Love is Strong hieß der Song aus dem Album Grace von 2024, also noch relativ aktuell. Coole Mucke auf die 12. Ich habe abschließend noch ein fotografisches Thema, was ich ganz, gar nicht fotografisch, Kunst. Also im Gesamtkontext. Finde ich total spannend, bin ich drüber gestolpert auf Instagram. Da gibt es eine Seite, ein Profil, das heißt Kunst und Kaviar. Weiß ich nicht, irgendwie drüber gestolpert, keine Ahnung, ist mir reingespült worden in meinen Feed. Und da sind so ein paar Aussagen drin, die ich total cool finde, total interessant finde, hilfreich finde. Es geht darum, wie nähert man sich eigentlich Kunst? Welche Fragen sollte man stellen? Und das basiert auf der Frage, die man sehr, sehr häufig hört, wenn man sich in Galerien und Museen herumtreibt und Menschen dort vor Bildern, Skulpturen, was auch immer stehen, diese berühmte Frage, was wollte der Künstler uns damit sagen? Und diese Kunst- und Kaviar-Leute, die dahinter stecken, die sagen, das ist totaler Quatsch. Das gipfelt in der Aussage, keinen juckt, was der Künstler damit sagen wollte. Sondern Kunst braucht Kontext. Und sie werfen ein paar Fragen auf, die man stattdessen stellen sollte und eben dann für sich selber auch beantworten kann, wenn man ein bisschen recherchiert. Und das will ich euch mal vorlesen. Das ist nämlich sehr spannend. Wie nähert man sich Kunst, die man möglicherweise auch auf den ersten Blick nicht begreift, die irgendwas mit einem macht, also nur dann hat man ja auch Interesse, vielleicht ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und das kann man mit folgenden Fragen machen. Unter welchen Umständen ist das Werk entstanden? War es ein freies Werk oder eine Auftragsarbeit? Ne? Ist ja schon mal ein Unterschied. Für wen wurde es geschaffen? Für welchen Ort war es ursprünglich gedacht? Auch spannend. Sollte das mal irgendwo im öffentlichen Raum hängen oder im privaten Wohnzimmer? Auch das ist ja zumindest von der Bedeutung her, kann das ja einen Einfluss gehabt haben auf das, was dann da entstanden ist. Eine weitere Frage, der geschichtliche Kontext, der geschichtlich-historische Kontext. Was passierte zu dieser Zeit, als das Werk entstanden ist, politisch, gesellschaftlich, religiös in diesem Land, in dem das entstanden ist? Welche Debatten, Konflikte oder Umbrüche können hier möglicherweise mitschwingen? Denn nicht selten haben die Künstler und Künstlerinnen ja solche Sachen mitverarbeitet in ihren Werken, bewusst oder unbewusst. Welche Symbole sehen wir? Ist ja so ein Lieblingsthema von mir. Welche Geschichten, Texte oder Mythen werden hier möglicherweise aufgegriffen? Sprich, was hätten Menschen in der Entstehungszeit dieses Werkes möglicherweise sofort darin erkannt, was wir heute eventuell übersehen? Auch interessant. Also auch das ist letztendlich ja ein historischer Kontext. Was könnte diese Arbeit inspiriert haben? Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Also nicht Kunst entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Also sämtliche Künstler und Künstlerinnen sind ja auch inspiriert worden. Kann man ja auch mal nachlesen. Ne? Was hat da möglicherweise eine Rolle gespielt? Und nicht zuletzt diese Frage, die ja oder diese Aussage, die ich auch immer wieder tätige im Zusammenhang mit Kunst im Allgemeinen, Fotografie im Besonderen, die eigene Wahrnehmung. Warum zieht mich dieses Werk an oder stößt mich ab? Welche Erwartungen bringe ich selbst mit? Was lese ich vielleicht aus meiner eigenen Gegenwart in dieses Werk hinein? Was verändert sich, und das finde ich spannend, was verändert sich, wenn ich mehr über den Kontext erfahre? Finde ich toll. Also unbedingt mal reingucken. Kunst und Kaviar heißt, alles zusammengeschrieben, heißt dieser Feed auf Instagram, dieses Profil. Und da findet ihr das auch. Das sind mehrere Texttafeln. Wenn ihr da Interesse dran habt, schaut euch das mal an. Vielleicht wollt ihr euch das auch mal in euer Notizbüchlein schreiben, bevor ihr das nächste Mal in den Louvre geht oder so. Finde ich toll. Zum Abschluss habe ich noch ein bisschen Musik von Florence and the Machine, eine meiner Lieblinge. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Damit ende ich heute mit dem vorletzten Album. Dance Fever hieß das, von 2022. Und da ist ein Song drauf, Dream Girl Evil. Das ist heute mein Abschlusssong. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wünsche euch einen fantastischen Sommer. Ich denke, das wird jetzt, ich gehe auf Tour. Übermorgen starte ich den großen Teil Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Bin Ende Juni wieder zu Hause und stürze mich dann in mein großes Projekt, über das ich ja schon einiges erzählt habe. Und deswegen weiß ich noch nicht so genau, wann ich mit der nächsten, vielleicht schaffe ich es nochmal Ende Juni, ansonsten kann auch sein, dass es etwas später im Sommer wird. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, bleibt gesund, bleibt mir gewogen, alles Gute, euer Andreas und jetzt Florence and the Machine und tschüss.
Well, did you miss me? Walk on water just to kiss me. Oh, come and get me. Drag me out, destroy me. I've been expecting you, I'm ready. Deliver me that bad news, baby. Am I a dream girl? You think of me in bed. But you could never hold me and like me better in your head. Make me evil. Then I'm an angel instead. At least you'll sanctify me when I'm dead.
Dream girl, dream on. Dream girl, dream on. Dream girl, dream on. Dream girl, dream on.
Did I disappoint you? Mommy make you sad? Do I just remind you of every girl that made